SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Lisa Krauser herzlich willkommen. Weniger Bürokratie, mehr Innovation. Die EU will dringend wettbewerbsfähiger werden. Ein Thema gleich hier. Außerdem Leben in Angst, wie radikal die Trump-Regierung gegen Migranten ohne Aufenthaltstitel in den USA vorgeht. Und Grenzkontrollen bis September. Die Bundesregierung hat die Grenzkontrollen um ein halbes Jahr verlängert. All das jetzt hier in der Bilanz am Mittag. Die Unternehmen in Europa sollen im internationalen Wettbewerb wieder mithalten können. Das ist das große Ziel der EU-Kommission. Das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt. Dazu plant sie ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um die Wirtschaft in Europa wieder in Schwung zu bringen. Das EU-Parlament hat diese Maßnahmen am Morgen in Straßburg debattiert. Jakob Mayer hat die Debatte verfolgt.
Mutiger, einfacher, schneller. So überschreibt Europas mächtigste Behörde ihr Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre. Die EU-Kommission will dazu beitragen, Europas Wirtschaft fit für den weltweiten Wettbewerb zu machen, indem sie hilft, Vorschriften leichter umzusetzen oder die Vorgaben verschlankt. Sogenannte Omnibusgesetze sollen den Verwaltungsaufwand für Firmen einschränken. Ein erstes kommt Ende des Monats, um Berichtspflichten aus drei Gesetzen zusammenzufassen. Der stellvertretende Kommissionschef Maroš Šefčovič fordert EU-Parlament und Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit auf. Wir müssen uns gemeinsam darauf konzentrieren, unsere Gesetze so weit wie möglich zu vereinfachen und EU-Unternehmen mit den richtigen Instrumenten und dem richtigen Regelungsumfeld auszustatten, damit sie weltweit wettbewerbsfähig bleiben. So können wir gemeinsam auf eine mutigere, einfachere und schnellere Union hinarbeiten. Dazu muss die Kommission ihren Beitrag leisten. Sie schlägt in der europäischen Rechtsetzung Gesetze vor. Dabei will sie künftig stärker berücksichtigen, ob Vorschriften die Wettbewerbsfähigkeit besonders mittelständischer Unternehmen einschränken könnten. Bestehende Gesetze sollen einem Fitnesscheck unterzogen werden. Der Christdemokrat Jérôme Lenaerts begrüßt das und erinnert an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die zu Beginn ihrer ersten Amtszeit Europas nachhaltigen Umbau mit der Mondlandung verglichen hatte. Einen solchen Mann-auf-dem-Mond-Moment, so Lenaerts, brauche es jetzt, um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
We now need a Man-on-the-Moon-Moment for European competitiveness.
Brüssel verspricht, den Verwaltungsaufwand für Betriebe um mindestens 25% zu senken, für kleine und mittlere Firmen sogar um 35%. Laut Kommissionschefin von der Leyen könnten sie dadurch pro Jahr 37 Milliarden Euro einsparen. Die Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion, Iracche Garcia-Perez, fordert, darüber den sozialen Ausgleich nicht zu vernachlässigen. Wir wollen einen sozialen Kompass von der Kommission, um 95 Millionen Europäer aus der Armut zu befreien, die Arbeitsplatzunsicherheit zu beenden und steigende Immobilienpreise zu bekämpfen. Es reicht nicht, den Erfolg nur an wirtschaftlichen Indikatoren zu messen. Wettbewerbsfähigkeit erreicht man nur, wenn sie zu einem menschenwürdigen Leben führt. Auch für Grünen-Fraktionschef Bas Eickhout greift der Arbeitsplan der Kommission zu kurz. Er wirft ihr vor, zu sehr auf Verschlankung zu setzen. Das ist nicht einfach, das ist simpel, kritisiert Eickhout. Nur Trump nachzuahmen werde Europa nicht besser machen. Wo ist denn die Vision für unsere europäische Zukunft? Es besteht die große Gefahr, dass wir in schönen Strategien, Mitteilungen und Aktionsplänen stecken bleiben und am Ende nur Deregulierung erleben. Jordan Bardella von der Rechtsaußenfraktion Patrioten für Europa wirft Brüssel vor, die Unternehmen einer Schocktherapie zu unterziehen und ihnen in Wahrheit Chancen zu verbauen. Bardella spricht sich für einen ökonomischen Patriotismus aus. Patrioten haben die edelste aller Ambitionen, nicht zu verschwinden, sondern unseren Nationen wieder den Platz im globalen Wettbewerb zu verschaffen, den sie schon immer innehatten.
Dans la compétition mondiale.
Mehrere Redner kritisieren im Plenum, dass Kommissionspräsidentin von der Leyen der Debatte in Straßburg fernbleibt, obwohl die doch das erklärte Hauptanliegen ihrer künftigen Arbeit behandelt, nämlich Europas Wettbewerbsfähigkeit. Von der Leyens Stellvertreter Šefčovič sagt, die Präsidentin sei in Brüssel unabkömmlich.
Informationen von Jakob Mayer waren das. Wie und unter welchen Bedingungen werden die USA unter der neuen Trump-Regierung die Ukraine in Zukunft unterstützen? Diese Frage treibt die anderen NATO-Staaten um. Mit umso größerer Spannung wird heute der NATO-Antrittsbesuch des neuen US-Verteidigungsministers Pete Hegseth in Brüssel erwartet. Da kommt er am Nachmittag zum ersten Mal mit seinen internationalen Kollegen zusammen beim Treffen der sogenannten NATO-Ukraine-Kontaktgruppe. Das ist eine Runde, in der die NATO-Staaten EU-Staaten und weitere westliche Länder ihre Unterstützung für die Ukraine koordinieren. Die Gruppe tagt zum ersten Mal unter der Leitung von Großbritannien, nachdem die USA die Federführung abgegeben haben. Einzelheiten von Helga Schmidt.
Es wird vor allem um Geld gehen. Die Europäer rechnen fest damit, dass der neue amerikanische Verteidigungsminister seine Forderungen an die Rüstungsausgaben nochmal in die Höhe schrauben wird. 5% der Wirtschaftskraft sollen die Partner für Verteidigung ausgeben. Aber das ist aus Sicht der meisten EU-Länder unmöglich. Auch Bundeskanzler Scholz hatte die 5%-Forderung vor dem Treffen als unrealistisch bezeichnet. Deutschland gibt im Moment etwas mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus und hält damit die aktuellen NATO-Vorgaben ein. Zweites heikles Thema beim Treffen in Brüssel ist die Lage in der Ukraine. Weil 3 Monate nach der Wahl von Donald Trump immer noch nicht klar ist, wie es weitergeht mit der Militärhilfe. Unter Präsident Joe Biden hatten die Amerikaner rund die Hälfte der gesamten Waffenlieferungen an die Ukraine geleistet. Trump hat damit gedroht, das deutlich zu reduzieren.
Und während die NATO-Staaten sich erstmal auf die neue Trump-Regierung einstellen müssen, gehen in den USA schon große Sorgen um, was den Kurswechsel angeht. Trump hatte ja unter anderem ein hartes Durchgreifen in der Migrationspolitik angekündigt und versucht nun auch, diese Pläne durchzusetzen und vor allem bei all dem Härte zu demonstrieren. Für Migrantinnen und Migranten ohne Aufenthaltstitel in den USA bedeutet das aktuell Leben in ständiger Angst. Reinhard Spiegelhauer berichtet aus Kalifornien.
Los ging es vor einer guten Woche rund um Bakersfield am Südende der Central Valley. Ernesto Campos, Gärtner, filmte eine Fahrzeugkontrolle, stellte sie online. Er sei gezielt wegen seiner Hautfarbe angehalten und 4 Stunden festgehalten worden, sagte er Reportern von NBC. Als er sich geweigert habe, seinen Autoschlüssel abzugeben, hätten Beamte einen Reifen zerstochen. Die ganze Latino-Gemeinschaft sei verängstigt, sagt Einwanderungsanwältin Amber Tova am Rande einer Demonstration in Bakersfield. Willkürliche Kontrollen zerstörten die Nachbarschaftsstrukturen.
Randomly pulling people over, asking them for their status. It's just creating fear and it's disrupting the fabric of this community.
Rund ein Viertel der Migrantinnen und Migranten aus Lateinamerika haben keinen Aufenthaltstitel. 50-75% von ihnen zahlen trotzdem Steuern. Für sie gibt es sogar spezielle Steuernummern. Und sie werden dringend gebraucht. Sie stellen die Hälfte bis 3/4 der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Orangenpflückerin Cholit Nunez sagt, in ständiger Angst zu leben ist nicht einfach. Dabei bringen wir doch die Lebensmittel auf den Tisch.
No es fácil el vivir con el miedo.
Ein Viertel der US-Lebensmittelproduktion kommt aus dem Central Valley. Massendeportationen hätten extreme wirtschaftliche Folgen, warnt Anwältin Ana Alicia Huerta. Die Lebensmittelpreise würden deutlich steigen.
Not only is it a detriment to our community, it's a detriment to our economy as a whole, and we can expect grocery prices and costs of living to continue to rise astronomically.
Zu einem Tag ohne Migranten, der die Folgen für die Wirtschaft deutlich machen sollte, gab es kürzlich auch in Los Angeles Demonstrationen. Studierende blockierten dabei kurzzeitig eine Autobahn. Der angesehenen LA Times sind Informationen zugespielt worden, wonach es noch in diesem Monat eine große Razzia in Los Angeles geben könnte. Nach Behördenschätzungen leben in LA County mindestens 800.000 Menschen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. Nach Informationen der Zeitung solle die Razzia zunächst vor allem Menschen gelten, die ihren Aufenthaltsstatus kürzlich verloren hätten oder gegen die es eine Abschiebeverfügung gäbe, so LA Times-Reporter James Qualley im Lokalfernsehen.
It's largely going to focus on people who have lost legal status or people who have pending removal orders. That's about as specific as it got.
Die Deportationspläne der Administration haben jetzt Papst Franziskus veranlasst, den US-Bischöfen einen Brief zu schreiben. Darin heißt es sinngemäß, die geplanten Deportationen verletzten die Menschenwürde. Und ganz konkret:
Alle gläubigen Christen und Menschen guten Willens sind aufgerufen, die Legitimität von Normen und öffentlichen Maßnahmen im Lichte der Würde der Person und ihrer Grundrechte zu betrachten und nicht umgekehrt.
Anwältinnen und Anwälte versuchen, den von Deportation Bedrohten Mut zu machen. Ihr habt Rechte, macht euch mit ihnen vertraut, sagen sie. Und die Stadt Los Angeles hat eine Informationskampagne dazu gestartet.
So immigrants and employers understand their rights and don't fall victim to ICE intimidation.
Migranten und Arbeitgeber müssten ihre Rechte kennen und sollten sich nicht von Beamten der Einwanderungsbehörde verunsichern lassen, so Stadtrat Hugo Soto Martinez. Auch seine Großeltern kamen als Einwanderer und wurden erst nach vielen Jahren US-Staatsbürger.
Informationen von Reinhard Spiegelhauer. Und wir machen jetzt mit dem Nachrichtenüberblick weiter und mit Sarah Sassou.
Im Tarifstreit bei der Bahn hat die nächste Verhandlungsrunde begonnen. Die Konzernspitze und die Eisenbahnergewerkschaft IVG streben eine Einigung noch vor der Bundestagswahl an. Die Vorstellungen liegen allerdings noch weit auseinander. Die Gewerkschaft fordert 7,6% mehr Lohn, weitere 2,6% mehr für Schichtarbeiter sowie eine Beschäftigungsgarantie bis 2027. Die Bahn hatte vergangene Woche unter anderem eine stufenweise Erhöhung um 5,4% sowie weitere Schichtzuschläge angeboten. Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen kann langfristig nicht von ihrem Einkommen leben. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Demnach reicht bei 53% das Einkommen nicht aus, um die Existenz dauerhaft zu sichern, besonders in Zeiten der Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder im Ruhestand. Außerdem können 70% der Frauen nicht ausreichend für sich und ein Kind sorgen. Ein Grund dafür ist, dass Frauen häufig in Teilzeit arbeiten und im Durchschnitt geringere Stundenlöhne erhalten. In Wattgassen spitzt sich der Streit zwischen der neuen Mehrheit im Gemeinderat und Bürgermeister Greiber von der SPD zu. Fast der gesamte neu besetzte Aufsichtsrat der gemeindeeigenen Immobilien GmbH hat Strafanzeige gegen Greiber gestellt. Hintergrund sind Ungereimtheiten in Zusammenhang mit Immobiliengeschäften, die mit Geld aus der Gemeindekasse zwischenfinanziert waren. Außerdem geht es um Untreuevorwürfe gegen den Bürgermeister. Greiber räumt Fehler bei der Zwischenfinanzierung ein, weist die übrigen Vorwürfe aber von sich.
Die Bundesregierung hat die Kontrollen an allen deutschen Grenzen um ein halbes Jahr verlängert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Schritt in einer schriftlichen Erklärung damit begründet, dass die irreguläre Migration mit den Grenzkontrollen wirksam zurückgedrängt werde, das belegten Zahlen. Derzeit sind die laufenden Kontrollen noch bis Mitte März von der EU genehmigt. Mit der Verlängerung gelten sie bis Mitte September. Die Bundesregierung hat heute außerdem den Weg freigemacht für den Einsatz deutscher Polizisten am Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Mehr Informationen dazu von Georg Schwarte aus Berlin.
Künftig sollen bewaffnete deutsche Polizeikräfte an der palästinensisch-ägyptischen Grenze in Rafah Dienst tun. Wie viele Polizisten entsandt werden und wie der Zeitplan aussieht, bleibt nach Angaben aus Regierungskreisen aber derzeit noch offen. Die deutschen Beamten sind damit Teil der EU-Grenzschutzmission EUBAM-Rafah. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hatte zuvor bereits verkündet, dass die seit 2007 faktisch ausgesetzte EU-Mission in Rafah ab Februar wieder fortgesetzt wird. Derzeit sind bereits 9 italienische Carabinieris, einige spanische Beamte der Guardia Civil sowie 3 französische Gendarmen, allesamt zum Eigenschutz bewaffnet, vor Ort am Grenzübergang im Einsatz. Ihre Aufgabe, den seit Mai blockierten Grenzübergang nach Ägypten, der seit der zuletzt in Kraft getretenen Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel wieder geöffnet wurde, funktionsfähig zu halten. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation benötigen derzeit mindestens 15.000 Palästinenserinnen und Palästinenser dringende medizinische Versorgung außerhalb von Gaza. Sie sollen auch über Rafah nach Ägypten gebracht werden. Außerdem stauen sich am dortigen Grenzübergang über 3.000 Lkw mit humanitären Hilfsgütern. Für den Einsatz der bewaffneten deutschen Polizeikräfte war die Überarbeitung eines bestehenden Kabinettsbeschlusses notwendig, der bisher lediglich unbewaffnete Polizeikräfte vor Ort vorsah. Außenministerin Baerbock hatte bereits im Januar zugesagt, dass auch Deutschland die wiederaufgenommene EU-Mission EUBAM-Rafah unterstützen will.
Kinder sind unsere Zukunft. Die Losung taucht ja immer wieder auf, auch gerade wenn es um die Mitsprache bei politischen Themen geht. Und tatsächlich, Kinder und Jugendliche wünschen sich mehr Mitsprache. Das geht aus einem längeren Dialogprozess hervor, den Familienministerin Lisa Paus gestartet hat und an dem deutschlandweit 1350 Kinder und Jugendliche sowie 350 Fachkräfte beteiligt waren. Und daraus ist ein nationaler Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung entstanden. Sarah Beham aus dem ARD-Hauptstadtstudio weiß, was drinsteht.
Die Ergebnisse überraschen zwar nicht, machen aber noch mal sehr deutlich, da ist in der Politik wirklich noch Luft nach oben. Junge Menschen wollen nämlich, dass nicht nur über sie gesprochen wird, sondern auch mit ihnen. Und zwar verständlich, auf Augenhöhe, also auch dort, wo sie unterwegs sind, online, bei Instagram oder TikTok. Vor allem geben Jugendliche an, dass sie mitbestimmen wollen. Es geht ja bei politischen Entscheidungen um ihre Zukunft. Und wenn man sich aktuell den Wahlkampf bzw. die Themen anschaut, dann liegt der Fokus ja gerade sehr auf Migration und Wirtschaft. Bei den jungen Menschen sind aber auch andere Themen ganz wichtig, wie Mieten, also bezahlbares Wohnen, alles rund ums Thema Schule und Bildung, aber auch Klima und Digitalisierung stehen da hoch im Kurs.
Das Papier ist also formuliert und enthält die Wünsche und Vorstellungen von jungen Menschen. Aber was genau sich dadurch jetzt ändert? Nochmal Sarah Beham.
Erstmal nichts Konkretes. Das ist ein Plan, aber kein Gesetz. Sprich, ein Impuls, worauf eine nächste Regierung achten soll. Da hat das Bundesfamilienministerium jetzt Empfehlungen aufgeschrieben. Eine lautet zum Beispiel, dass Jugendliche bei Gesetzen, die sie betreffen, auch direkt eingebunden werden sollen. Ob und wie das eine neue Regierung wirklich umsetzt, das werden wir dann sehen. Gleiches gilt auch für das Vorhaben, eine zentrale Beteiligungsplattform zu entwickeln, auf der man schnell alle Infos zu den Beteiligungsangeboten gebündelt finden soll.
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Politik steht aber nicht ganz bei Null, weiß Sarah Beham.
Was wirklich ein großer Schritt war, bei der Europawahl vergangenes Jahr, da durften ja zum ersten Mal auch 16-Jährige wählen. Ob in Zukunft das Wahlalter auch für Bundestagswahlen mal runtergesetzt wird, schaut aktuell nicht danach aus. Ansonsten gibt's in ganz Deutschland rund 700 Kinder- und Jugendparlamente, in denen sich junge Leute austauschen und ihre Themen und Interessen setzen können. Andere Formate sind zum Beispiel die Jugendpolitiktage. Da können Jugendliche direkt Politikerinnen und Politiker auch ansprechen und ihnen das mit auf den Weg geben, was sie so umtreibt und was sie bewegt.
Informationen von Sarah Beham waren das. Übernächste Woche Sonntag am 23. Februar ist Bundestagswahl. Was genau wollen die Parteien? Wie ticken ihre Kanzler und Spitzenkandidatinnen und Kandidaten? Davon können Sie sich ab heute bei uns in der Bilanz am Mittag ein ausführliches Bild machen. Wir starten mit einer Interviewreihe, in der Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD Hauptstadtstudio jeweils knapp 10 Minuten lang einen Kanzlerkandidaten oder einen Spitzenkandidaten oder eine Kandidatin interviewen. Den Auftakt macht Christian Lindner von der FDP. Die Fragen stellen Lissy Kaufmann und Jan Zimmermann. Und es geht los mit einer Schnellfragerunde zum Auftauen.
Bolognese oder Burger?
Bolognese.
Krafttraining oder Yoga?
Krafttraining.
Bahn oder E-Porsche?
Bahn.
Sportauto oder Kinderwagen?
Kinderwagen.
Hellblau oder rosa?
Da muss ich jetzt oder sagen.
Gut, eine Ausnahme.
Meine Frau würde sonst schimpfen.
Wir fragen ja deshalb, weil wir gerne wissen wollten, was es wird. Aber ja. Das bleibt dann wohl ein Geheimnis. Sie werden aber bald Vater, das wissen wir. Und die Kinderbetreuung ist ja für sehr viele Menschen in Deutschland ein sehr großes Problem. Und nicht jeder hat da so viel Glück. Es fehlen Kita-Plätze für die Betreuung. Es fehlt Personal für diese Kitas. Und gleichzeitig ist es ja aber auch ein Ziel der FDP, dass mehr gearbeitet wird in Deutschland. Das heißt, dass es auch weniger Teilzeit gibt und dafür bräuchte man eine bessere Kinderbetreuung. Wie wollen Sie denn dieses Betreuungsproblem lösen?
Es ist zum einen eine Finanzierungsaufgabe. Der Bund beteiligt sich an der Kita-Finanzierung ja weiterhin in den nächsten Jahren. Das ist ja noch zu meiner Zeit als Finanzminister beschlossen worden. Das muss auch fortgesetzt werden. Wenn es nach mir geht, ist sogar vorstellbar, dass der Bund sich stärker beteiligt. Dann muss er allerdings auch an der Qualitätsentwicklung teilnehmen. Sprich, er muss dann auch bestimmte Vorgaben machen, was kann mit dem Geld und was soll mit dem Geld gemacht werden. Ferner ist es eine Aufgabe, die die Gemeinden stark belastet, weil eigentlich ja die Kita-Infrastruktur eine Aufgabe für die Kommunen ist. Die sind sehr stark allerdings unter finanziellem Druck. Die Sozialausgaben in den Städten und Gemeinden und den Landkreisen sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen durch die Folgen der irregulären Migration nach Deutschland. Da müssen wir also ran, müssen also mehr Ordnung und Kontrolle herstellen. Das hat auch einen positiven Effekt auf die kommunalen Haushalte. Und der letzte Punkt, der ist wichtig, man braucht ja das Personal. Und ich denke, wir müssen in Deutschland darüber nachdenken, ob wir den Beruf der Erzieherin des Erziehers in der Kita im Elementarbereich des Bildungssystems nicht ein Stück aufwerten. aufwerten, weil dann kann man auch besser bezahlen.
Personal ist in der Tat ein großes Problem. Es braucht viel mehr Kräfte. Aufwerten ist das eine, gut und schön, aber wie wollen Sie an mehr Menschen kommen, die sich für diesen Beruf begeistern? Also wie soll dieses Problem gelöst werden und wo sollen die Leute herkommen?
Der Beruf des Erziehers und der Erzieherin, das ist ein toller Beruf. Wir stellen aber fest, dass viele Männer, wenn sie sich für einen Beruf im sozialen Bereich interessieren, eher in die Pflege gehen. Da ist also eine Chance, dass wir stärker aufklären, um das Berufsbild zu öffnen. Und zum anderen ist aus meiner Sicht die im europäischen Ausland ja schon praktizierte Teilakademisierung des Berufs eine Chance, Menschen zu sagen, okay, du interessierst dich für den pädagogischen Bereich, es muss nicht nur Grundschule sein, sondern es geht auch die frühe Kindheit und du hast dann auch eine andere Einkommensperspektive. Sie wissen, im öffentlichen Bereich ist Einkommen immer auch gebunden an formale Qualifikationen. Das heißt also, wer eine akademische Ausbildung hat, wird anders eingruppiert.
Es braucht vor allem Geld. 4 bis 5 Milliarden, sagen uns Experten für den Kita-Ausbau. Wie erklären Sie in diesen Tagen den Eltern, die jetzt an ihren Wahlstand kommen, wieso Sie in Ihrer Zeit als Finanzminister das Geld nicht bereitgestellt haben?
Also Einspruch, Euer Ehren, das stimmt doch gar nicht.
Warum nicht?
Ja, wir haben doch...
Es bräuchte doch viel mehr Kita-Plätze, die sind ja nicht gebaut worden.
Ja, Entschuldigung, also erstens ist es eine Aufgabe der Länder und der Gemeinden. Der Bund beteiligt sich daran nur freiwillig. Das Grundgesetz weist diese Aufgabe den Ländern und Gemeinden zu. Und der Bund hat in meiner Verantwortungszeit als Finanzminister seinen freiwilligen Beitrag an der Kita-Finanzierung verlängert.
Sie wollen ja aber, dass der Bund mehr Einflussnahme hat. Und das würde auch bedeuten, mehr Geld zahlen muss. Und das muss ja auch irgendwo herkommen.
Wir brauchen in Deutschland wieder erstens mehr wirtschaftliches Wachstum. Da kommt dann auch das Geld her, was wir brauchen für andere wichtige Aufgaben. Kurz gesagt, jede soziale Aufgabe und alle ökologische Politik braucht ein solides wirtschaftliches Fundament. Und das deutsche wirtschaftliche Fundament ist brüchig geworden. Und zum Zweiten müssen wir unseren Staat konzentrieren auf die wirklich wichtigen Aufgaben. Dazu zähle ich Bildung, aber auch Sicherheit, die Infrastruktur, Bundeswehr. Und wir müssen ihn dort stärken, indem wir an anderer Stelle ihn verschlanken. Bürokratismus, Staatsapparat, überflüssige, unwirksame Subventionen. Und das habe ich mal ausgerechnet. Wir können mit einer mittleren Wachstumsperspektive und einem Programm, das den Staatsapparat verschlankt, den Sozialstaat treffsicherer macht, die irreguläre Migration eindämmt, grüne Subventionen abbaut, weitere 75 Milliarden Euro sparen. Das heißt, insgesamt Wachstum und Veränderung der Staatsausgaben könnte uns bis 2029 150 Milliarden Euro zusätzliche Mittel bereitstellen.
Könnte, noch haben wir das Geld nicht.
Man braucht den politischen Willen, da haben Sie recht, Herr Zimmermann.
Wir haben uns aber vorgenommen, in diesem Interview nicht auf die schon viel besprochenen großen Themen dieses Wahlkampfes zu blicken, sondern auf andere Themen, die die Bevölkerung aber ebenso stark interessiert. Und ein Bereich ist Verkehr und Mobilität. Mhm. Viele ärgern sich ja auf dem Weg morgens zur Arbeit oder zurück. Da stehen sie im Stau, die Straßen sind voll, manche sind marode. Die FDP, die hat noch bis vor kurzem das Verkehrsministerium geleitet. Wieso ist man da denn nicht richtig weitergekommen? Oder wieso hat man zumindest das Gefühl, wenn man da auf der Straße morgens unterwegs ist, dass man da nicht weitergekommen ist?
Ja, wir haben Rekordinvestitionen in die öffentliche Infrastruktur.
Aber man sieht sie nicht.
Ja, es muss ein bisschen gebaut werden. Aber ich gebe Ihnen aber in einem Punkt recht. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Milliarden, Milliarden, Milliarden in die Bahn gegeben. Das heißt, das Gros der Investitionen geht bis zum Jahr 2030 in die Bahn. Und ich sage Ihnen ganz offen, das war natürlich Ampelkoalition. Ich bin auch Bahnnutzer und ich freue mich, dass wir so viel bei der Bahn machen. Aber es darf nicht dazu kommen, dass der Verkehrsträger Straße vernachlässigt wird. Wir müssen in den nächsten Jahren bei der Verteilung der Infrastrukturmittel auch den Verkehrsträger Straße noch stärker wieder berücksichtigen.
Die FDP wird ja in der Tat als Autofahrerpartei von vielen wahrgenommen. Also mit dem Klischee wollen Sie gar nicht aufräumen.
Die FDP ist nicht eine Autofahrer, sondern eine Wahlfreiheitspartei. Auch die Mobilitätsfreiheit für das Auto begrüßen wir und wollen keine Politik gegen einen einzelnen Verkehrsträger machen, wie es insbesondere die Grünen und mit Abstrichen die SPD tut.
Da kommt aber das nächste Problem, das muss man nämlich auch umsetzen. Und für die Umsetzung braucht man Fachkräfte, man braucht Leute, die da mitarbeiten und all das fehlt ja auch. Deswegen kann man natürlich sagen, wir haben viel investiert oder viel Geld bereitgestellt, Aber wenn die Menschen das in der Umsetzung nicht spüren, dass sich da wirklich was verändert, dann kommen sie auch mit dem Punkt Geld nicht sehr weit bei den Wählern.
Ich bin ein weiteres Mal überrascht, weil sie gegen den sonstigen Mainstream in der öffentlichen Debatte argumentieren. Sie haben nämlich völlig recht. Einfach nur mehr Geld auf den Tisch zu legen, bringt gar nichts. Es ist die stetige Investitionshöhe. Denn wenn man stetig Investitionen hat, die planbar über die nächsten Jahre bestehen, dann baut sich in einer Volkswirtschaft wie Deutschland eine Kapazität auf. Das heißt, ein Unternehmen etwa im Straßen- oder Schienenbau sagt, ich kann verlässlich damit kalkulieren, dass der Staat bzw. die Bahn über die nächsten 3, 5, 10 Jahre auf einem hohen Niveau investiert. Wenn man das zu schnell macht, als Staat auch zu schnell investiert, dann geht das nur in die Preise oder das Geld bleibt liegen. Und wenn der Staat es aber stetig macht, also stetig sein Investitionsniveau hochfährt, dann kann sich die Volkswirtschaft anpassen und Kapazitäten aufbauen.
Eine letzte Verkehrsfrage. Halten Sie am Deutschlandticket zum aktuellen Preis fest?
Nein, auf keinen Fall zum aktuellen Preis. Es heißt deshalb ja auch Deutschlandticket und hat keine Eurozahl im Namen. Die Innovation dieses Tickets ist nämlich nicht der Preis. Die Innovation ist, dass es digital buchbar ist und dass es deutschlandweit eingesetzt werden kann, dass dieser Tarifdschungel überwunden worden ist. Das ist die große Innovation, nicht der Preis.
In dieser Interviewreihe zur Bundestagswahl haben wir als nächstes Sarah Wagenknecht vom BSW zu Gast. Fällt Ihnen etwas Nettes ein zu Frau Wagenknecht?
Sie kämpft für ihre politischen Ziele sehr leidenschaftlich und ich sage das ganz offen, mir fällt es nicht schwer, auch Anerkennung dem politischen Gegner zu zollen und ich wundere mich darüber, dass andere Parteien, übrigens vor allem die Links der Mitte, mit so viel Verachtung gegenüber bürgerlichen Parteien, also der Union und insbesondere der FDP arbeiten. Das finde ich komisch in der Demokratie.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lindner.
Gerne.
Der FDP-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Christian Lindner, war das im Interview mit Lissy Kaufmann und Jan Zimmermann aus unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Morgen dann im ausführlichen Interview hier in der Bilanz Sarah Wagenknecht vom Bündnis Sarah Wagenknecht BSW. Und im SR-Fernsehen sind heute Abend die saarländischen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl live im Interview bei SR Info, die Debatte zur Wahl. Heute Abend um 20.15 Uhr im SR-Fernsehen oder live auf SR.de. Und danach jederzeit abrufbar in der ARD-Mediathek. Wir gucken auf das Wetter im Saarland. Heute bleibt es überwiegend grau und regnerisch. Gegen Abend lockert es etwas auf bei 4 bis 7 Grad. Die Nacht bleibt meist trocken bei 2 bis minus 1 Grad. Morgen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag sind Regen oder Schneeschauer möglich. Und das war die Bilanz am Mittag. Nach der Auslandspresseschau geht es hier mit Jochen Marmitt weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage schönen Nachmittag noch. Tschüss.
SR Info Auslandspresseschau.
Thema der internationalen Presse ist heute der zu Ende gegangene internationale KI-Gipfel in Paris und welche Zukunft die EU auf diesem hart umkämpften Gebiet hat. Die niederländische Zeitung Der Volkskrant kommentiert: Die EU steht vor einem Dilemma. Um die Macht der US-Tech-Plattformen zu brechen und eine Untergrabung der Demokratie zu verhindern, sind Regeln erforderlich. Gleichzeitig will Europa aber auch seine eigenen Plattformen aufbauen, um eine Alternative zu den Algorithmen der US-amerikanischen Big-Tech-Unternehmen zu schaffen. Und dabei können Regeln tatsächlich im Weg stehen. Es wäre aber gut, eine eigene Strategie zu verfolgen und KI auf nachhaltige und ethische Weise einzusetzen. Dabei kann eine gute Regulierung helfen, anstatt ein Hindernis zu sein. Hospodářské noviny aus Tschechien schreibt: Die chinesische Firma DeepSeek hat gezeigt, dass die amerikanische Dominanz in dieser neuen Branche nicht so stark ist, wie man früher gedacht hat. Dieses Beispiel gibt Europa die Hoffnung, dass das globale ökonomische KI-Wettrennen für den alten Kontinent noch nicht gänzlich verloren ist. Die Europäer dürfen sich aber nicht darauf verlassen, dass andere die Arbeit an Innovationen und Investitionen für sie machen, während sie sich ganz auf die Regulierung konzentrieren. Genauso wie in anderen Branchen, in denen Amerika und China vorangehen, ist es allerhöchste Zeit, die Dinge selbst anzupacken. Weiteres dominierendes Thema der internationalen Presse sind die globalen Auswirkungen der Politik von US-Präsident Trump. Die Neue Züricher Zeitung aus der Schweiz kommentiert die Reaktionen Afrikas auf den von Trump angeordneten Stopp der US-Auslandshilfe. Hilfsgelder können korrupte Regierungen stützen. Die Interessen afrikanischer Autokraten überschneiden sich nicht selten mit jenen einer Entwicklungshilfeindustrie, die sich mit allzu erfolgreicher Arbeit überflüssig machen würde. Die meisten Afrikaner wissen das und sie sind es leid. Zwar deutet alles darauf hin, dass der amerikanische Hilfestopp viel Leid verursachen wird in Afrika, selbst wenn er nur temporär sein sollte, doch im besten Fall ist er ein Schock, der afrikanische Regierungen zwingt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist tatsächlich, was die allermeisten Menschen auf dem Kontinent wollen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Emily Seidel.